Liebe Geschwister, ich möchte euch auch ganz, ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. In seinem Namen kommen wir hier zusammen und dürfen auf das Wort Gottes hören. Schwören und Heuchelei, das ist das Thema der heutigen Predigt. Und zwar habe ich mir das nicht selber ausgesucht, sondern das ist der Predigttext in unserer fortlaufenden Betrachtung des Jakobusbriefes. Und wir wollen gleich diesen Text miteinander lesen. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht in Heuchelei fällt. Ein kleiner Vers, ein kurzer Text, jedoch ein Text mit hoher Sprengkraft. Und in meiner Vorbereitung bin ich auf so manches theologische Werk gestoßen, das sich zu diesem Thema Gedanken gemacht hat, woran ich gesehen habe, dass dieses Thema alles andere als simpel ist. Es ist sehr komplex. Und vielleicht ist euch aufgefallen, ich weiß nicht, wer bei euch mitgelesen hat in euren eigenen Bibeln, in den meisten deutschen Bibeln heißt es, damit ihr nicht in ein Gericht kommt. Ich habe hier die Version übernommen, damit ihr nicht in Heuchelei fällt. Ich möchte das nicht ausbreiten, aber im Griechischen sind diese beiden Varianten sehr, sehr ähnlich und mir scheint diese Variante wahrscheinlicher. Also damit ihr nicht in Heuchelei fällt. Die Frage, die sich hier aufdrängt, wenn man den Jakobusbrief liest, ist, warum er diesem Thema eine so hohe Dringlichkeit schenkt. Er sagt, vor allen Dingen, ganz besonders, Geschwister, möchte ich euch dazu ermahnen, dass ihr nicht schwört. Und einmal mehr müssen wir uns dabei mit dem jüdischen Kontext beschäftigen, in dem Jakobus sich bewegt. Er war Gemeindeleiter in der Gemeinde in Jerusalem. Er hat zu seinen jüdischen Brüdern geschrieben. Und im jüdischen Kontext war das Schwören etwas sehr Wichtiges. Wir haben es in den Texten gehört und Jesus geht auch auf diese Problematik des Schwörens ein. Und ich lese uns zwei Texte vor, den ersten aus der Bergpredigt, den zweiten dann am Ende des Lebens Jesu in der letzten Woche, wo er sehr scharf Schriftgelehrte und Pharisäer ermahnt. Aber ich beginne mit der Bergpredigt. Dort heißt es: Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel. Das sind jetzt Bezugspunkte aus dem Buch Jesaja. Noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt, Psalm 48. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was mehr ist als dieses, ist vom Bösen. Und wir sehen den ganz klaren Zusammenhang zu unserem heutigen Text. Auch Jakobus spricht davon, dass wir nicht beim Himmel und nicht bei der Erde schwören sollen. Und das nimmt er von Jesus, der das gesagt hat. Aber Jesus geht später, wie gesagt, noch einmal auf diese Thematik des Schwörens ein. Und er sagt, wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, so ist das nichts. Wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, so ist er gebunden. Narren und Blinde, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, das ist nichts. Wenn aber jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. Blinde, was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Warum sagt Jesus das? Warum muss er sie so ermahnen? Offensichtlich deswegen, weil im Judentum zur damaligen Zeit es eine Vielzahl von Schwur- und Eidesformeln gegeben hat. Bei den einen war man gebunden und die anderen waren nicht. So hat man geglaubt. Und Jesus sagt, nein, alles andere als euer Ja, Ja oder Nein, Nein ist vom Bösen. Ihr trickst herum, ihr umgeht das Gebot Gottes, das ihm gesagt hat, man soll nicht falsch schwören beim Namen Gottes. Er sagt, na, dann schwören wir halt nicht beim Namen Gottes, dann schwören wir halt beim Himmel. Das ist natürlich eine Augenauswischerei, das ist Tricksen. Und Jesus sagt, wenn ihr schwört, dann müsst ihr dazu stehen. Ihr könnt das nicht wegdiskutieren durch eure komplizierten Eidesformeln und Schwurformeln. Ihr könnt das Gebot Gottes nicht umgehen. Und das ist ja eines der großen Probleme, dass wir Menschen immer wieder geneigt sind, ja, so genau meint Gott das nicht. Der meint es sicher anders. Und dann bringen wir unsere Version, die uns passt. Was sehen wir daran? Wir sehen daran, dass Jesus einen Missbrauch korrigieren möchte. Und das ist nun die große Frage, mit der wir beschäftigt sind. Nämlich, geht es bei diesem Verbot um ein absolutes Verbot oder geht es um ein Verbot des Missbrauchs von Schwören? Und das ist wirklich eine schwierige Frage, zu der sich viele, viele Theologen schon Gedanken gemacht haben. Und ich möchte versuchen, euch in Kurzem die Brisanz dieser Thematik etwas nahe bringen, damit wir das besser nachvollziehen können. Das Erste, was wir heute schon gehört haben in der Textlesung, ist, dass auch Gott bei sich selbst schwört. Gott schwört. Und es gibt einige Stellen im Alten Testament, wenige, aber doch einige, an denen Gott schwört. Ich lese uns eine weitere Stelle vor aus dem Hebräerbrief. Da heißt es, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte. Und er sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Denn Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende allen Widerspruchs. Hier sehen wir nun den Grund für das Schwören. Ein Ende allen Widerspruchs, weil wir Menschen, unser menschliches Leben ist geprägt von Widerspruch. Ich sage heute das und morgen das. Ja, was stimmt nun? Und deswegen haben sich Schwüre, Eide eingebürgert sozusagen und man schwört bei etwas Größerem und es soll ein Ende allen Widerspruchs sein. Jetzt lese ich weiter. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten. Also dass die Erklärung dieses Schwures, den Gott dem Abraham geschworen hat. Und wir sehen, hier ist die Rede von zwei unveränderlichen Dingen. Das eine Unveränderliche ist das Wort Gottes. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es so. Und dann das zweite, Gott schwört. Selten aber doch. Er hat zum Beispiel dem Abraham geschworen, er hat dem Noah einen Schwur abgelegt. Und es gibt noch ein paar andere Stellen, wo das geschieht. Zwei unveränderliche Dinge. Das ist für uns, damit wir eine Sicherheit haben. Deswegen hat Gott das gemacht. Dann haben wir gelesen, dass eben Gott bei sich selber schwört, weil er bei keinem Größeren schwören kann. Das ist ja das, was wir Menschen machen. Wir schwören bei einem Größeren. Jesus sagt, ja, was schwört ihr bei eurem Haupt? Ihr könnt wieder eure Haar weiß oder schwarz machen. Das hat überhaupt keine Bedeutung sozusagen. Und dann sehen wir, dass dieser Text davon spricht, wahrlich reichlich werde ich dich segnen. Und dieses wahrlich hat einen Zusammenhang zu unserem bestens bekannten Amen. Das Amen ist eine Beteuerungsformel und auch Jesus verwendet solche Beteuerungsformeln. Er sagt, Amen, Amen, ich sage euch. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Er möchte uns aufrütteln, hört gut zu. Auch hier finden wir diesen Gedanken eines Schwures, eines Eides enthalten. Und dann sehen wir auch im Neuen Testament, dass ein Paulus Gott zum Zeugen anruft. Und das ist das Paradebeispiel eigentlich eines Schwurs. Und zwar ist das eine Situation im 2. Korintherbrief, wo die Korinther dem Paulus vorwerfen, dass er nicht aufrichtig ist, dass er das eine sagt und das andere tut. Und dann sagt Paulus, ich aber rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Und an einer anderen Stelle im Galaterbrief sagt er, was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Das sind sehr, sehr interessante Aussagen, weswegen wir uns wirklich die Frage stellen dürfen, ist das ein absolutes Verbot oder nur das Verbot eines Missbrauchs des Schwörens? So, jetzt kommen wir zu Schweiz. Die Schweiz ist eine Eidgenossenschaft, die Schweizerische Eidgenossenschaft. Ein Eid ist ein Schwur und das war, wie gesagt, im Mittelalter etwas sehr, sehr Übliches, dass man Schwurgemeinschaften gebildet hat. Heute machen wir Staatsverträge und ähnliches mehr. Damals waren es Schwüre, Schwurgemeinschaften. Zum Beispiel hier von einer Briefmarke sehen wir den Rütli-Schwur dargestellt mit dem Bundesbrief von 1291, wo diese drei Kantone Uri, Schwyz und Unterwalden sich gegenseitig die Treue geschworen haben, sollten sie angegriffen werden, sollte es Probleme geben, dass sie zueinander stehen. Und das ist das Wesen dieser Schwurgemeinschaften gewesen, dass man seine Loyalität zueinander ausgedrückt hat. Auch innerhalb einer Stadt, innerhalb einer Region hat man auf zum Beispiel den Regenten geschworen, einen Eid abgelegt, dass man treu ist, dass man im Falle eines Angriffs bereit ist, zu den Waffen zu greifen, für den Regenten, für den Fürsten. Dann nach der Reformation hat es geheißen, dass die Leute, die Religion annehmen mussten, die der Regent angenommen hat. Das war eine feststehende Formel und die Leute haben sich dazu verpflichtet. Und da hatten jetzt die Täufer hat denn da jetzt einen Konflikt mit diesen Schwurformeln des Mittelalters, weil sie das Wort Gottes ernst genommen haben und gesagt haben, nein, wir wollen das Wort Gottes ernst nehmen, wir schwören nicht, wie Jesus es sagt, wie Jakobus es sagt, schon gar nicht wollen wir auf Menschen schwören. Schon gar nicht wollen wir schwören, was wir in der Zukunft machen werden. Wer bin ich als Mensch, dass ich weiß, was morgen ist? Und da hat sich dann auch eine nicht geringe Differenz herausgebildet zwischen den Täufern im Zuge der Reformation und den Reformatoren, die ja eigentlich loyal waren zu ihren Herren, zum Beispiel in Zürich, zum Stadtrat in Zürich. Und da hat sich dann also wirklich eine Differenz entfacht, die dann auch die Verfolgung der Täufer mit angezettelt hat, mit gefördert hat. Das ist ein Bild des sogenannten Schleitheimer Bekenntnisses. Das kann man heute noch betrachten in Schleitheim im Museum. Wer weiß, wo Schleitheim liegt? Sicher! Ja, Schaffhuse. Also zwei Personen. Die Ukrainer sind jetzt ausgenommen, aber die Schweizer muss ich jetzt wirklich ermahnen. Also hier, ich habe eine Landkarte mitgebracht zur Sicherheit. Also da oben, da seht ihr Schleitheim, das ist im Kanton Schaffhausen, da ist Basel, 1:25 braucht ihr, um dorthin zu fahren, ist eine Reise wert. Und da der Punkt unterhalb von Schleitheim, hat mir das Programm aufgezeigt, dort wohne ich. Damit ihr das auch mal wisst, wo ich eigentlich wohne. Also das ist Schleitheim im Kanton Schaffhausen, wo eben in diesem nicht sehr eindrücklichen Haus dieses Schleitheimer Bekenntnisses aufbewahrt wird. Und dort heißt es im 7. Artikel über den Eid. Und dann wird relativ lang über den Eid geschrieben. Und was spannend ist, ist das, dass auch die Täufer differenziert haben. Sie haben gesagt, eine Zeugenaussage unter Eid ist zulässig, denn es liegt in der Vergangenheit, ich kann es bezeugen. Einen Schwur für die Zukunft ist nicht zulässig. Also auch die haben differenziert, es war auch bei ihnen kein absolutes Verbot. Und weil wir bei den Täufern sind, möchte ich an dieser Stelle uns alle noch einmal einladen. Am 6. September werden wir nicht nach Schleitheim, sondern ins Emmental fahren, einen Tag dort verbringen, um diesen 500-Jahr-Jubiläum des Beginns der Täuferbewegung miteinander zu begehen. Und ich möchte wirklich alle einladen, da mitzukommen. Es wird wirklich sehr, sehr interessant werden. Wir werden lernen von dieser sehr wichtigen Gruppe, die sich nach der Reformation herausgebildet hat. So, jetzt wollen wir aber weitergehen. Also nicht nur im Mittelalter war das ein Thema und war das auch Thema für Konflikte, sondern auch heutzutage spielen Eide eine große Rolle. Zum Beispiel vor Gericht. Ich lese euch einen Eid vor. Jetzt bin ich mir nicht sicher, Peter, du kannst es dann sagen, ob das stimmt oder nicht, ob das Deutschland ist oder Schweiz. Auf jeden Fall muss man da sagen, sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Und dann sagt der Zeuge, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ist das so? In der Schweiz auch? Nicht mehr. Eine qualifizierte Aussage. Also das habe ich auch gelesen, dass man, wenn man jetzt aus Gewissensgründen oder anderen Gründen das nicht mehr sagen will, kann man auch eine andere Formel benutzen, in der Gott nicht mehr vorkommt. Also wie du dann bei einem Größeren schwören kannst, ist fraglich, aber wie auch immer. Auch bei Amtseinsetzungen gibt es einen Schwur, und jetzt habe ich den der schweizerischen Parlamentarier herauskopiert, den gibt es auch ohne Bezugnahme auf Gott, aber es heißt, ich schwöre vor Gott dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und so weiter und so fort. Aber auch für uns Ärzte, auch ich hatte einmal einen hippokratischen Eid ablegen müssen, wobei die aktuelle Version nur noch ist, dass man bei seiner Ehre gelobt. Also das ist nicht mehr sehr viel, das sage ich euch ganz ehrlich. Früher war das noch ein bisschen anders, aber es hat mir auch schon Gewissensbisse bereitet. Und dann möchte ich an das Ehegelöbnis erinnern. Wir waren gestern an einer Hochzeit und dort hat das Paar sich ein Gelöbnis abgelegt und dann hat der Pastor gesagt, er hat von einem Schwur gesprochen, ein Versprechen, das man sich gegenseitig gibt. Auch hier sehen wir, dass wir das Thema des Gelöbnisses auch in unserer Kultur, auch in unserer christlichen Kultur, in unserem christlichen Umfeld haben. Und was aber sehr schön ist und was ich sehr wichtig finde, ist, dass man immer wieder auch sagt, mit Gottes Hilfe. Das ist wirklich wichtig, weil wir Menschen wissen, wie hinfällig und wie schwach wir sind. Und wir rufen Gott auch zum Hilfen an, dass wir, wenn wir etwas versprechen, es auch halten können. Daher möchte ich zum Schluss die Lehren für uns ansprechen. Was können wir daraus lernen? Aus diesem großen Thema, das Jakobus uns vorgibt, Brüder, schwört nicht, damit ihr nicht in Heuchelei fällt. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Was können wir daraus lernen? Das Erste, was wir lernen können, ist Zurückhaltung und Besonnenheit. Wir müssen uns bewusst sein, ein Schwur, ein Eid, ein Gelöbnis ist etwas sehr, sehr Ernstes. Wir verpflichten uns vor Gott, etwas einzuhalten. Das ist keine Nebensächlichkeit. Liebe Geschwister, das ist was wirklich Ernstes. Drum sagt der weise König Salomo, besser nicht geloben, als geloben und dann nicht halten. Und er sagt auch, sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz, eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel, du bist aber auf der Erde. Darum seien deine Worte wenige. Und genauso ist es, dass wir aufgrund unserer menschlichen Begrenztheit, unserer Sündhaftigkeit uns bewahren müssen. Jesus sagt, wir können kein Haar weiß oder schwarz machen. Die Täufer haben gesagt, wir können den Eid nicht halten. Wir können uns nicht dafür verbürgen. Wir müssen also ernsthaft abwägen und wirklich zurückhaltend sein. Das ist das Erste, was ich uns wirklich ans Herz legen möchte. Das Zweite ist Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit, liebe Geschwister, das ist mir so wichtig geworden im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Wahrhaftigkeit. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Wir wollen uns bewahren vor Heuchelei und Unwahrhaftigkeit. Und das schleicht sich überall ein. Jetzt erzähle ich euch etwas aus Österreich. In Österreich ist es so, wenn du Ja sagst, dann heißt es vielleicht. Also das heißt, wenn dir jemand etwas zusagt, kannst du dir nie sicher sein, ob das wirklich stimmt. Also ein Ja ist vielleicht. Ein Vielleicht ist Nein. Du traust es dir nicht zu sagen. Aber es ist ein Nein. Und ein Nein gibt es nicht. Was lernen wir aus dieser Konstellation? Wir lernen, Einerseits, dass wir uns alle Optionen offen halten wollen und nicht das Gesicht verlieren wollen. Man nennt das eine Ehr- oder Schamgesellschaft, wo man nicht das Gesicht verlieren möchte. Und alle Kulturen haben Elemente einer Ehr- oder Schamgesellschaft. Also man will nicht das Gesicht verlieren und man will sich alle Optionen offen lassen. Wenn es passt, komme ich, wenn es nicht passt, komme ich nicht. Was ist das Problem? Wie ist das eigentlich in der Schweiz? Da bin ich jetzt zurückhaltend als Eingebürgerter, als Ausländer, der da gnadenhalber eingebürgert ist. Aber ich denke, jede Kultur hat so ihre Regeln und Formeln, wie man Dinge umgehen kann. Und meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist die, dass man nichts sagt. War nicht schlecht, aber oft hätte ich gerne ein Statement. Und daher möchte ich noch kurz auf diese Versuchung der Unwahrhaftigkeit eingehen und ein paar Beispiele uns vor Augen halten. Es gibt Unwahrhaftigkeit, damit wir unsere eigenen Interessen wahren können. Zum Beispiel, wir machen Versprechungen. Ja, das verspreche ich dir. Ja, aber ich halte es nicht ein. Ich bin jetzt nicht dazugekommen. Es ist nicht gegangen. Geschwister, wenn wir etwas versprechen, sind wir gebunden. Wir lernen unseren Enkelkindern, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Aber das müssen wir auch einhalten. Also gerade vor kurzem im Umgang mit meinem Enkel ist mir plötzlich geschossen, ich habe ihm was versprochen. Ich muss es einhalten. Sonst fangen sie auch an mit diesen Tricksereien. Und wenn ich etwas nicht einhalten kann, dann muss ich mich entschuldigen. Das ist wirklich wichtig. Es ist wirklich ernst. Dann, was wir vielleicht auch alle kennen, taktieren und politisieren bei Konflikten. Es gibt Konflikte in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde soll es auch Konflikte geben, habe ich mir sagen lassen. Und dann kann es vorkommen, wir sagen nicht die ganze Wahrheit im Gespräch, wenn wir die Dinge erörtern. Vielleicht lassen wir ein bisschen was weg, vielleicht fügen wir ein bisschen was dazu. Und wir sprechen dann von Halbwahrheiten. Und Halbwahrheiten können eine glatte Lüge sein, je nachdem, wie man sie darstellt. Hier sagt Jesus, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Oder wir heucheln. Kennt ihr den Begriff, der war jetzt wieder scheißfreundlich? Was will man damit sagen? Man will damit sagen, der war überfreundlich, der meint es gar nicht so. Der heuchelt. Das kann man erleben. Und da müssen wir uns fragen, bin ich scheißfreundlich oder meine ich es ehrlich, wenn ich zu jemand freundlich bin und wenn ich jemand meine Loyalität zusage? Es gibt aber auch die Variante, dass man sogenannte höhere Ziele bewahren möchte und höhere Interessen wahren möchten, sozusagen Lügen für einen guten Zweck. Kennt ihr das? Lügen für einen guten Zweck. Da gibt es zum Beispiel das sogenannte Bauernopfer. Das sind Situationen, wo man in einem Konflikt eine Person die ganze Verantwortung übergibt, sozusagen ihn schuldig macht, mit dem Ziel, einen höheren Schaden abzuwenden. Ja, okay, der arme Kaib, der muss halt jetzt dran glauben, aber besser nur eine Person als vielleicht eine ganze Gemeinde. Das nennt man ein Bauernopfer. Übrigens sage ich euch ganz ehrlich, das hat mir einmal im Laufe meiner Karriere jemand aus einer Verbandsleitung, also Gemeindeverbandsleitung gesagt, dass er sagt, du, ich bin eher bereit, einen Pastor zu opfern, als eine Gemeinde aufs Spiel zu setzen. Ui, klingt logisch, oder? sehr, sehr menschlich. Wie sehr vertraue ich auf die Wahrheit? Wie sehr vertraue ich darauf, dass Gott sich zur Wahrheit stellt? Und wie sehr verhindere ich dadurch, Konflikte in einer Gemeinde aufzuarbeiten? Und dann gibt es das sich verstecken hinter Regeln und Vorschriften. Auch das ist bekannt. Es gibt Regeln, es gibt Vorschriften. Und dann heißt es, da kann man leider nichts mehr machen. Auch wenn dir Unrecht geschehen sollte, Pech gehabt. Geschwister, bewahren wir uns davor. Bewahren wir uns davor. Es gibt unzählig viele Möglichkeiten, ich habe nur ein paar aufgelistet, es gibt unzählig viele Möglichkeiten, wie wir in unserem Umgang miteinander, in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, unwahrhaftig sein können. Und da möchte ich uns in Erinnerung rufen, was Jesus sagt und was Jakobus sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Punkt. Amen. Danke. Amen. Ich habe wieder einen Zettel vorbereitet, wo all die Bibelstellen draufstehen, die ich erwähnt habe. Ihr könnt diese dann nachlesen, diese Bibelstellen. Ich habe auch ein paar Fragen zur Reflexion hingeschrieben, dass wir uns überlegen, wo bin ich davon betroffen? Und ich möchte uns auch erinnern daran, dass echte Wahrhaftigkeit ist in dieser Welt, in der wir leben, etwas extrem Attraktives. Extrem attraktiv. Der sagt etwas und tut es wirklich. Und das ist dann auch die positive Vision, die wir haben, dass wir dadurch wirklich einen Unterschied in dieser Welt machen können, zur Ehre Gottes. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir einmal mehr für dieses wunderbare Wort Gottes, für diese Klarheit der Gedanken. Herr, und ich bete für jeden von uns, du mögest uns Einsicht schenken darin. Ich habe mich bemüht, das ein bisschen darzustellen. Es werden Fragen übrig bleiben, Fragen offen bleiben. Du mögest uns Einsicht schenken durch deinen Heiligen Geist. Du mögest bitte auch wachrütteln, wo wir nicht wahrhaftig waren, dass wir das in Ordnung bringen können. Du mögest uns neue Kraft, neuen Mut, neue Freude schenken, wahrhaftig zu sein, zu deiner Ehre. Schenke uns diese Gnade bitte. Im Namen Jesu beten wir. Amen.